Liebe Sportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute spreche ich mit Julian Leist von den Stuttgarter Kickern. Julian arbeitet bei den Kickers in der Fußballschule und als Übergangskoordinator. In der Folge erzählt er, wie er zum Fußball und am Ende zu den Stuttgarter Kickers gekommen ist und was für ihn diesen Verein so besonders und einzigartig macht. Außerdem sprechen wir über seine aktive Zeit und darüber, wie es ist, als junges Nachwuchstalent beim FC Bayern München unter anderem unter Hermann Gerland und Gerd Müller zu trainieren und dazu noch auch noch mit Clublegenden wie David Alaba, Thomas Müller, Franck Ribéry und Arjen Robben zu trainieren. Das und noch viel mehr erwartet euch in der heutigen Folge Sportfreunde. Viel Spaß! Zur Info. Die Folge mit Julian Leist habe ich im August 2025 aufgenommen.
Sportfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Hi Julian, herzlich willkommen beim Podcast Sportfreunde. Freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, hier dabei zu sein und hier ein bisschen zu quatschen über dich, deine Karriere und deinen Einblick in den Fußball. Du bist Profifußballer, spielst jetzt bei den Stuttgarter Kickers. Wie bist du ursprünglich überhaupt zum Fußball gekommen? Warum überhaupt Fußball?
Ja, muss ich gleich schon reingrätschen. Ich bin nicht mehr aktiv. Also ich bin jetzt mittlerweile schon in, ich glaube, das vierte Jahr raus aus dem aktiven Fußball, meine aktuelle Stelle. Ich bin Übergangskoordinator bei den Stuttgarter Kickers. Um auf deine Frage zurückzukommen, warum Fußball? Also meine Kindheit war im Endeffekt geprägt von Schule, Hausaufgaben machen und danach ging es eigentlich raus auf die Straße. Da war meistens dann eben Ball dabei. Und so wie es dann eben ist, waren ja einige meiner Freunde dann schon in einem Fußballverein. Und so kam es dann eben auch, dass ich zu meinem Heimatverein, zum TSV Schönheidenfeld, mit 9 Jahren dann gekommen bin. Vom weiteren Weg her, ja, man hat dann irgendwann ein Talent an mir entdeckt und dann ging es für mich in der U14 zu den Stuttgarter Kickers und im Endeffekt ist ab da dann der Traum, das Hobby zum Beruf zu machen, ist dort geboren dann im Endeffekt.
Und dann bist du bei den Kickers geblieben oder wie ging dann dein Weg weiter?
Genau, ich bin von der U14 bis zur U19 habe ich alle Jugendmannschaften durchlaufen, habe dann auch ein Jahr bei der Herrenmannschaft Luft schnuppern dürfen mit 19 Jahren. Ja, und dann ging es für mich mit 20 mal ein Standort wechseln, bin ich von Stuttgart eben nach München, habe 2 Jahre bei den Amateuren von 60 München gespielt und noch ein Jahr eine Straße weiter zu den Amateuren von Bayern München gewechselt.
Also bist sozusagen von dem Blauen zu den Roten gegangen. Ein Weg, den man nicht oft nimmt.
Ja, genau.
Und dann hat es sich wieder zurück zu den Kickers verschlagen oder wie ging es dann weiter?
Genau, also bei mir war es dann so, ich hatte eigentlich, ein sehr lehrreiches Jahr bei den Amateuren von Bayern München. Ich hatte als Trainer Hermann Gerland und Co-Trainer war Gerd Müller, also schon zwei Namen im deutschen Fußball. Und war für mich sehr prägend. Damals war es natürlich auch noch mit dieser U23-Regelung bei Amateurmannschaften. Ich bin auch eben rausgekommen. Dann hat es für mich auch damals mit meinem damaligen Berater geheißen, oh, wie geht's jetzt weiter? Klar, peilt man vielleicht auch mal noch eine Liga höher an. Ich habe damals in der dritten Liga gespielt, in den Amateuren. Aber habe dann meine Wohnung kündigt in München. Erstmal wieder zu meinen Eltern nach Stuttgart. Und es hat sich halt auf dem Transfermarkt erstmal nichts getan. Und irgendwann kam eben der Anruf von dem damaligen Kickers-Trainer Dirk Schuster mit dem Manager Guido Buchwald zusammen. Und dann hat es geheißen, wir haben ambitionierte Ziele, möchtest du auch ein Teil davon sein und uns helfen? Da war für mich eigentlich relativ schnell wieder die Entscheidung durch, da ich, ich habe natürlich sehr große Sympathien zu meinem Verein, zu den Stuttgarter Kickers, weil ich da eben eine schöne Jugendzeit vollbracht habe. Aber ob dann im Nachgang tolle Erfolge gefeiert habe. Ich bin mit den Kickers dann gerade in dem Jahr, wo ich wieder zurückgewechselt bin, sind wir von der Regionalliga in die dritte Liga aufgestiegen.
Sehr cool.
Was ich jetzt so sagen kann, war mit so meine erfolgreichste und auch schönste Saison während meiner Karriere.
Und während deiner aktiven Karriere hast du ja wahrscheinlich auch mehrere Mitspieler gehabt, die vielleicht dann auch den Schritt weiter gemacht haben. Wer hat dich da am meisten beeindruckt oder auch von wem hast du vielleicht was abgeguckt oder abgucken wollen?
Also du meinst jetzt von ehemaligen Mitspielern?
Ja, ja.
Gut, gerade zu meiner Zeit bei Bayern München, ich habe mit David Alaba gespielt, damals Divo Contento, Thomas Kraft im Tor. Ich habe sogar ein Spiel, es wirklich war, ich habe sogar ein Spiel mit Daniel van Beuten in der Innenverteidigung gespielt.
Oh, nice.
Ja, nee, im Endeffekt, ich habe auch mal bei den Profis bei Bayern München mit trainieren dürfen. Ja. Und da ist natürlich schon, was man auch immer oft hört, man kennt die Spieler eigentlich nur aus dem Fernsehen. Ich habe dann Ribéry, Robben, Klose, Müller, Bartstube, wie sie alle heißen, im Training oder mit ihm trainiert. Da waren natürlich schon prägende Momente, wenn jetzt mal damals ein Van Bommel beobachtet hast, wie er ein Spiel liest, wie er auch das ganze Spiel moderiert oder voraus oder antizipiert. Mhm. Man hat schon beeindruckende Erlebnisse, wo man immer ein bisschen ein Stück mitnimmt. Und man weiß, wenn Ribéry auf dich zudribbelt, oh, er kommt jetzt ein Zug. Und ja, aber das nimmt natürlich mit. Wenn du dich mit den Besten der Besten messen kannst, ja, denke ich, ist jede Trainingseinheit für dich auch ein Lerneffekt.
Und ich kann mir vorstellen, dass du das, all diese Erfahrungen, die du gemacht hast, die du jetzt gerade erwähnt hast und noch mehr gegen diese Größen, dann auch mitgenommen hast für deine Zeit nach der aktiven Zeit, so wie dahin, wo du jetzt quasi bei den Kickers arbeitest. Inwiefern konntest du diese Erfahrungen dann mit reinnehmen in deine jetzige Funktion?
Also klar, wenn du dich mit so Spielern mal auf dem Platz duellieren kannst, ist es natürlich ein extremer Mehrwert. Und jetzt in meiner neuen Funktion als Übergangskoordinator habe ich gerade mit den Spielern, die am entscheidenden Weg sind, U17, U19, wie geht's weiter, Profifußball, Amateurfußball. Und da teile ich natürlich gerne meine Erfahrungen, wenn ich mal sehe, wie professionell auch ein Arjen Robben trainiert hat. Also man kennt ja vielleicht von Arjen Robben, der zieht nach innen, der zieht nach innen. Aber er macht es einfach so perfekt, dass man auch als Abwehrspieler sich darauf einstellen kann, aber dann kommt die Aktion und am Ende ist er trotzdem der Erfolgreiche. Ja. Aber ja, einfach diese professionelle Lebensweise auch von diesen Spielern. Also bei denen habe ich auch gelernt, Profis von 24 Stunden am Tag. Das ist auch so eine Botschaft, die ich immer gerne weitergebe. Die Jungs wollen Profi werden. Klar haben die aktuell noch Schnittstellen bei uns in der Jugend mit der Schule zum Beispiel. Aber man muss sich schon so ein bisschen drauf vorbereiten, dass später mal Profis sein, auch 24 Stunden. Also man richtet den Schlafrhythmus nach dem Beruf, die Ernährung, allgemein der Lebensstil. Ja, also auch heutzutage mit dem Social Media muss man heutzutage fast aufpassen, was man wann postet. Muss man die jetzt einfach ein bisschen sensibilisieren darauf. Das ist jetzt meine aktuelle Aufgabe und ich kann, denke ich, aus eben meiner Erfahrung, die ich schon früher gemacht habe, da schon den Jungs einiges mitgeben auf dem Weg.
Hast du auch als Aktiver schon so ein bisschen diese Social Media Anfänge gehabt, dass du da auch schon gesagt bekommen hast, hey, passt auf, wie ihr was postet, wie ihr euch präsentiert. Seid euch bewusst, dass ihr in der Öffentlichkeit omnipräsent seid und egal, was ihr macht, das kann in die eine oder andere Richtung dann schießen?
Ja, also wir hatten schon damals Vorträge von unseren Medienbeauftragten, dass wir schon auch uns bewusst sind, dass wir jederzeit Repräsentant sind von dem Verein. Aber zu meiner aktiven Zeit, klar, da war noch Facebook so das Aktuellste. Das war noch nicht mit Instagram, 24-Stunden-Stories und so weiter. Aber ich weiß, dass jetzt auch aktuell so bei uns im Verein ist, dass man da schon die Jungs auch abholt und da mal die Sinne schärft, dass man ja so lieber nochmal zweimal drüber nachdenkt, was man wann postet. Vielleicht leider heutzutage, wenn ich mal zurückdenke, früher Mario Basler und Koran Gelecke, die Jungs ja immer, wenn sie von früher erzählen, also ist halt leider so, jetzt so hat sich der Fußball weiterentwickelt mit der Öffentlichkeit. Ja, es sind sehr schnelle Skandale eben im Netz. Und da muss man die Jungs einfach ein wenig schützen, sage ich jetzt mal. Ohne sie zu arg zu verbiegen und sagen, nur das ist der Weg. Weil wir wollen ja schon noch authentische Spieler.
Klar. Und am Ende sind es ja auch nur Menschen und Menschen dürfen auch Fehler machen und so weiter. Das gehört dazu. Habt ihr bei euch bei den Kickers so eine eigene Abteilung dafür, die sich darum kümmern?
Genau, ja. Genau. Wir haben eine Medienabteilung, die da in der Jugend, aber auch bis hin zur ersten Mannschaft Vorträge hält, dazu in der Saisonvorbereitung, wenn man eine neue Mannschaft zusammen hat, aber auch immer wieder während der Saison betreut, auch wenn Interviewanfragen kommen, werden die über unsere Medienvertreter abgesegnet und da gegengelesen. Also da sind wir schon recht gut aufgestellt.
Mhm. Was macht für dich die Stuttgarter Kickers aus? Also sind ja auch so einer dieser Vereine, wo man sagt, dieser so Traditionsvereine wie Dresden, wie Magdeburg, wie Lok Leipzig, wie Aachen, wie Cottbus, die ja auch ganz verschiedene Richtungen jetzt in den letzten Jahrzehnten genommen haben, rein sportlich. Was ist für dich das Präsenteste, was du sagst, das macht uns als Kickers aus?
Ja gut, im Endeffekt sage ich mal, es ist so ähnlich wie mit seiner ersten Liebe, die vergisst man so nie wirklich. Das waren nämlich einfach die Stuttgarter Kickers. Ich bin damals mit 14 dorthin gekommen. Ich weiß nicht, ob es jetzt die Farbe blau war, aber es war einfach dieses gewisse Etwas liegt dort in dem Verein für mich. Und im Endeffekt, ja, unser Leitbild oder ja, bei uns im Wappen wie drei Sterne stehen für Kämpfer, Könner, Kameraden. Das ist bei uns fest verankert im Vereinswappen. Ich denke, das zeichnet die Kickers schon aus, dass wir diese Werte oder diese Tugenden einfach leben. Und darüber hinaus, aktuell ist es so, dass, ja, wir haben auch unser Leitbild mit, das heißt, vom Talent ins Stadion, dass bei uns einfach eine Durchlässigkeit von der Jugend bis hin zur ersten Mannschaft einfach gegeben ist. Und wir nicht nur davon sprechen, sondern aktuell ist es auch so, dass Jugendspieler oder auch noch Spieler, die spielberechtigt sind für die Jugend, also für die U19, dass die einfach den Durchbruch schaffen bei uns in die erste Mannschaft. Und dann, ich weiß nicht, ob du schon mal bei uns im Stadion warst.
Leider noch nicht, nein.
Muss mal vorbeikommen.
Ja, ja, ja.
Eine super Atmosphäre. Also wir haben jetzt, ja, beim letzten Heimspiel waren es, glaube ich, zwischen 5.000 und 6.000 Zuschauern. Der Fernsehturm ist auch hinter einem Tor, der 216 Meter hoch ist, sehr beeindruckend. Wir haben eine gute Fanbase, die Stimmung macht. Ja, und einfach die Atmosphäre macht es da oben aus. Also ich glaube, ja, das sind so. Und man sagt auch im engen Kreise, die Kickers haben blaues Blut.
Oh, adliges Blut.
Adliges Blut, genau, das sind die Stuttgarter Kickers. Ja, aber nee, also vielleicht kurz zusammengefasst, es ist einfach ein Verein, der weiß, wo er aktuell steht. Aber wir haben viele ehrenamtliche Helfer. Jeder, der bei uns im Verein tätig ist, gibt jeden Tag alles und macht vielleicht auch mehr, als er vielleicht machen muss.
Mhm.
Und das zeichnet uns aus. Wir haben klar noch einen anderen großen Verein bei uns hier in der Stadt. Aber ist ja auch völlig legitim. Also, was heißt legitim? Es wird auch so akzeptiert, dass der VfB Stuttgart jetzt andere Voraussetzungen hat wie wir. Aber wir wollen da gar nicht groß diese Mitleidskarte immer ausspielen, sondern wir sagen, wir nehmen unsere Ressourcen und machen trotzdem das Beste draus. Und ich denke, wir fahren trotzdem einen guten Weg und wollen weiterhin natürlich auch unsere ambitionierten Ziele verfolgen. Und erreichen.
Ziele sind, also spielt ihr jetzt Regionalliga, richtig?
Richtig.
Ziele, kann ich davon ausgehen, dritte Liga-Aufstieg und mal sicher, oder? Oder wie ist da, habt ihr die Ziele definiert für diese Saison?
Die genau, neue? Wir haben natürlich ambitionierte Ziele. Man bei uns im Verein, ja, jetzt tut man schon so Richtung Profifußball wieder sich sehnen, sage ich jetzt mal. Klar, bei uns in der Regionalliga Süd steigt nur der Erste auf. Also war es schon eine sehr, sehr gute Saison. Was gute Mitstreiter mit den Kickers aus Offenbach, FC Homburg, Steinbach ist jetzt mit 9 Punkten gestartet. Dann hast du immer eine Zweitvertretung, die jetzt wie letztes Jahr Hoffenheim eine super Saison spielen. Also es ist kein Selbstläufer aus dieser Liga rausbekommen. Klar, wir haben ambitionierte Ziele. Gehört auch so zu den Stuttgarter Kickers, finde ich. Aber darüber hinaus sind wir auch in der Jugend gut aufgestellt. Dadurch, dass wir in NLZ sind, also Nachwuchsleistungszentrum, spielen wir mit der U19, U17 auch in der Nachwuchsliga, also in den höchsten Ligen in ihren Altersklassen und messen uns da auch Woche für Woche mit den stärksten Mannschaften aus der Bundesrepublik. Und ja, für die Jungs ist natürlich, wenn man eine Liga höher spielen würde mit der ersten Mannschaft, ist es natürlich auch nochmal für die Jugend, glaube ich, ein kleiner, ja, wie nenne ich es jetzt, ein Anreiz, dass wir auch vielleicht Spieler von ja, außerhalb einfach zu uns bekommen, wenn man sagen kann, okay, Durchlässigkeit ist gegeben, bis hin in den Profifußball.
Also die Anreiz zu sagen, hey, hier könnt ihr wirklich, hier ist euch garantiert, dass das Ziel ist, von der U dann hochzukommen und da auch wieder Zeit zu bekommen, Spielzeit zu bekommen und euch zu zeigen. Also in dem Sinne.
Richtig.
Ja.
Genau.
Wie wichtig sind bei euch Transfereinnahmen? Also wie, also im Sinne von, wenn ihr jetzt einen ich sage jetzt mal, ein super Talent habt bei euch in der Jugend, der hat auch bei den Profis eine Saison gut gespielt und der wird jetzt schon beobachtet von Zweit- oder sogar Erstligisten. Wie wichtig ist da die Transfereinnahme, dass ihr auch denkt, dran denken müsst, ja, also er ist super und eigentlich wollen wir wollen wir noch ein, zwei Jahre halten. Andererseits müssen wir an die finanziellen Einnahmen da denken. Ist das bei euch ein wichtiger Faktor?
Natürlich ist es, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es ist kein wichtiger Faktor, weil auf lange Strecke, muss man auch ehrlich so ansprechen, können wir dann nicht mehr bei einem oder mit einem Bundesligisten mithalten. Also wenn jetzt heutzutage Leverkusen oder wo sie alle überall herkommen, Leipzig und Spieler von uns möchten oder auch das Geld, was der Spieler dann vielleicht an Ablöse kostet, auf den Tisch legt, würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, nee, da können wir jedes Mal sagen, nee, das Geld brauchen wir nicht, wir entwickeln den Spieler weiter, der wird bei uns in die erste Mannschaft schaffen. Von daher sind natürlich auch Transfereinnahmen für uns wichtig. Nichtsdestotrotz ja, haben wir trotzdem auch immer jetzt aktuell zwei Spieler von der U19 in die erste Mannschaft hochbekommen, die auch sehr begehrt waren, wo man dann auch den Weg mit den Jungs gegangen ist und so gesagt hat, nee, bei den zwei eben nicht, die haben das Potenzial und auch die Perspektive bei uns, dann kann man auch mal so ein Angebot oder diese Angebote ablehnen, ja, aber grundsätzlich, klar, wenn da große Mannschaften kommen aus Deutschland oder jetzt mittlerweile auch aus ganz Europa bei uns Spieler scouten, ja, dann am Ende sind wir dann eben nur in Anführungszeichen der Regionalligist und haben halt nicht diese Perspektive mit Bundesliga und ja, aber ich sag mal so, wir bilden die Jungs trotzdem gut aus, also auch für die, wenn es andere Vereine dann übernehmen, daher können wir, glaube ich, auch guten Wissens oder gutes Gefühls auch die Transfereinnahmen verlangen.
Wer war denn so zuletzt der letzte große Talentverkauf, wo ihr sagt, ja, auf den sind wir jetzt stolz oder besonders stolz, weil der kommt aus unserer Jugend und macht jetzt seinen Weg. Zwar nicht bei uns, bei den Profis, aber er wird seinen Weg machen.
Also ich habe jetzt aktuell Anton Bäuerle war einer, der ist jetzt gerade eben nach Leverkusen gegangen, aber das sieht jetzt schon ein paar Jahre her. Zum KSC ist jetzt ein letztjähriger U16-Spieler von uns gewechselt, der bei uns auch sicherlich eine Perspektive hatte. Aber jetzt so von den großen Namen, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich jetzt so auf die Schnelle keinen, wo ich sage, nee, musste ich gerade passen. Das kriege ich bestimmt von irgendjemand auf den Deckel rein aus dem NLZ, aber es gibt sicherlich eine lange Liste. Ja, wir kennen auch die Urkunden mit diesen Bundesliga-Einsätzen. Herzlichen Glückwunsch, bei uns ausgebildet. Aber ja, also Anton Bäuerle fällt mir gerade ein, der ist nach Leverkusen, aber ist ja mittlerweile auch schon weitergezogen. Ein Jugendspieler, ehemaliger von uns. Genau. Und ja, aber es kommen so immer wieder neue dazu bei uns.
Gerade wenn man die Entwicklung des Fußballs anguckt, dann ist ja auch gerade im Jugendbereich diese NLZ, die sich jetzt in den letzten Jahren sich entwickelt haben und sehr, sehr wichtig wurden, weil es ja, glaube ich, auch gesamthaft dann da ist, dass da auch in die Schule mit drin ist, dass man da Schule und Sport zusammen hat, dass man so ein Internatmäßig quasi ist. Für wie wichtig hast du diese Entwicklung empfunden oder empfindest du die Entwicklung, dass man so ein Gesamtpaket diesen jungen Nachwuchsleuten, diesen jungen Spielern sagen kann, pass auf, bei uns kannst du nicht nur sportlich dich entwickeln, sondern eben auch, was auch wichtig ist, dich auch beruflich oder schulisch weiterentwickeln.
Ganz wichtiger Punkt. Nicht umsonst hat, glaube ich, ja, jedes NLZ ist ganz verpflichtet, auch einen pädagogischen Leiter im NLZ zu haben, so ist es bei uns auch. Da werden Zeugnisse eingesammelt, da werden ja Arbeiten nicht kontrolliert. Man betreut die Spieler natürlich auch in seinen Schulen, weil ich einfach sage, alles, was man hat an schulischen Qualifikationen, bringe ich vielleicht später mal weiter. Also gerade diese zweigleisig zu fahren, ist sehr, sehr wertvoll für die Jungs. Ich kann da bestens aus meiner Erfahrung oder aus meiner Karriere berichten. Ich bin mit 30 habe ich dann noch eine Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann begonnen, weil ich habe davor mich auf den Fußball konzentriert. Und mit 30 kam es dann eben bei mir so, dass ich gesagt habe, okay, wahrscheinlich die Champions League werde ich nicht mehr gewinnen als Spieler und Nationalspieler werde ich auch nicht mehr. Es wird noch ein Leben geben nach dem Fußball. Meine Messlatte war da oben mit Auto, Urlaub, Essen gehen, alles schön und gut. Ja, aber dann kam halt irgendwann mal auch die Frau dazu und bin mittlerweile zweifacher Vater. Und da ging es ja auch noch ein Leben nach dem Fußball. Und ja, dann, wie gesagt, bin ich mit 30 in die Schule und habe dann meine Ausbildung gemacht. Mein jüngster Mitschüler war 16. Aber im Endeffekt, klar, ich habe die 2,5 Jahre durchgezogen, habe dann am Ende ja meine Ausbildung bestanden, geschafft. Aber das ist auch das, was ich aktuell immer unserem Jugendspieler mitgebe. Also es ist uns extrem wichtig, dass die Jungs einen Abschluss machen, am besten bestmöglich auch den höchstmöglichen Abschluss. Mhm. Also wenn jetzt ein Spieler eine Trainingseinheit verpasst aufgrund, weil er vielleicht lernen muss auf der Klassenarbeit, dann ist es für uns überhaupt kein Problem, sondern im Gegenteil, sowas wollen wir auch fördern.
Habt ihr mit der Schule dann, mit der Ausbildung und die Schulen, die jungen Leute besuchen, dann auch so Abkommen oder also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn ihr jetzt in Trainingslager geht, ein bisschen weiter weg oder grundsätzlich Trainingslager und dann wäre aber vielleicht Schule gerade oder eher eine Prüfung, dass ihr da dann individuell mit den Schulen, mit den Lehrern, mit den Schülern dann das anguckt und bespricht?
Genau, wir haben Kooperationsschulen bei uns hier in Stuttgart. Kannst dir auch so vorstellen, dass die Jungs Dienstag, Donnerstags, ist es mit den Schulen abgesprochen, fängt bei denen etwas später der Schulunterricht an, also glaube gegen 10 Uhr. Mhm. Und in der Früh haben die Jungs, die auf Elite-Schulen eben gehen, Frühtraining. Also die haben die stehen von 8 bis 9 Uhr auf dem Platz bei uns, haben da die Individualtraining und werden dann von uns in die Schule gefahren und haben dann eben um 9 Uhr, Viertel vor 10, haben die dann eben erst Unterricht. Ja, und genau. Und bei uns am NLZ gibt es dann auch Nachhilfe.
Mhm.
Oder Hausaufgabenbetreuung.
Ja.
Genau. Also, dass wir da den Jungs dann schon auch unter die Arme greifen und ihnen helfen.
Und das funktioniert all in all eigentlich immer gut. Es gibt keine Reibereien jetzt mit den Schulen oder sowas. Oder was ich mir auch vorstellen kann, dass vielleicht Mitschüler dieser Spieler dann sagen, jetzt kriegt er eine Extrawurst oder so. Ist das selten der Fall?
Ja, im Endeffekt sind es ja reine Sportklassen. Also klar, okay. Ja, ja, nicht nur Fußball abgedeckt, es sind auch, glaube ich, Leichtathleten und noch aus anderen Sportarten Schüler, aber sind im Endeffekt schon alles Leistungssportler dann die in der Klasse. Natürlich sagt dann mal der ein oder andere Lehrer, oh, schon wieder eine Einladung zur Nationalmannschaft oder oh, schon wieder Trainingslager. Ja, aber wie gesagt, die Nachhilfestunden werden trotzdem angeboten, wo man dann eben im verpassten Unterricht nachbauen kann.
Mhm. Hattest du, als du gestartet bist als Profifußballer oder als Fußballer, ein Vorbild, der dir aus irgendwelchen Gründen besonders gefallen hat, weil er schöne Freistöße schoss oder gute Ecken oder einen guten Schuss hat oder was auch immer?
Ja, also ich sag mal, für mich ein Vorbild ist eigentlich relativ spät. Also während meiner Karriere, ich fand immer Gerard Piqué von Barcelona, fand ich immer.
Ja, als Verteidiger, einer der
größten. Als Verteidiger fand ich den eigentlich immer sehr, sehr gut. Aber ich war jetzt nicht der Fanboy, der da mit Trikot rumgelaufen ist, sondern ja, seine Spielweise hat mir sehr gefallen. Ja, aber jetzt so als kleines Kind war ich jetzt, glaube ich, ja, ich habe verschiedene Trikots von.
Ja, wie es so ist, das Kind, ne? Also.
Genau.
Ja.
Aber wirklich würde jetzt Gerard Piqué nennen von Barcelona, den ich dann schon sehr intensiv verfolgt habe.
Von welchem Mitspieler hast du am meisten gelernt?
Von welchem Mitspieler habe ich am meisten gelernt? Das ist eine gute Frage.
Beim Beuten, wie man eine persönliche Wand wird?
Ja, nee, am Ende habe ich dann weniger. Von welchem Mitspieler habe ich am meisten gelernt? Das ist gut. Bei welchem Mitspieler? Also, ich denke, ich habe als junger Spieler habe ich schon bei den Stuttgarter Kickers bei der ersten Mannschaft mittrainieren dürfen, da man damals schon noch. Die Hierarchien heutzutage sind ja relativ flach. Damals war sie schon höher oder auch weiter auseinander. Also die Namen sagen dir jetzt wahrscheinlich nichts, aber ich fand jetzt damals Spieler wie Oliver Stierle, der damals bei den Stuttgarter Kickers gespielt hat, wo ich schon mir einige Sachen auch durch Gespräche angeeignet habe, wie die Kickers funktionieren. Aber später habe ich auch bei den Stuttgarter Kickers mit Enzo Marchese gespielt, der war unser Kapitän. Und ich würde sagen, in Sachen, wie man als Kapitän eine Mannschaft führt, habe ich, glaube ich, schon von Enzo Marchese da mir einiges abgeschaut, würde ich jetzt das nicht benennen, aber schon einige Dinge, die ich interessant fand oder die mich dann auch geprägt haben, mitgenommen.
Hast du auch.
Weil er einfach ein Leader war. Weil
ja, ein typischer Leader auf dem Platz und wahrscheinlich auch in der Kabine, ne?
Richtig.
Entsprechend genau. Einfach vorangegangen ist.
Richtig. Da würde ich Enzo Marchese benennen. So spielerisch, ja, fällt mir jetzt gerade so auf die Schnelle, wie man dein.
Warst du als, du hast Verteidigung, Innenverteidigung gespielt, ne? Warst du eher so der spritzige Tempo-Spieler oder warst du mehr so eine Wand, der gut antizipieren konnte, also so Mats Hummels-mäßig in seinen besten Zeiten, obwohl, ja, der war auch immer sein aktiv und schnell für seine Verhältnisse, Aber der konnte ja vor allem diese unglaublichen Bälle nach vorne schlagen. Ne? Welcher Spielertyp warst du?
Ja, also ich glaube, meine große Stärke oder mein Vorteil war, dass ich ganz gut einschätzen konnte, was ich gut kann. Und bin da auch immer dran geblieben. Ich denke, ja, von meiner Größe, ich bin 1,92 Meter, ja, einen recht guten Kopfball, also ein gutes Kopfballspiel. Ich würde mich auch als, ja, zweikampfstarken Abwehrspieler beschreiben. Und nach Ballgewinn habe ich dann den Sechsern, Zehnern den Ball zugespielt, die Daumen gedrückt, habe gesagt, Männer,
macht was draus.
Wieder Erfolg damit. ja, aber jetzt hat sich ja mittlerweile auch ein bisschen gewandelt, dass der Innenverteidiger heutzutage der moderne Spielgestalter ist. Ja, ich war mit meinen Kollegen damals, also als Innenverteidiger fungiert man ja meistens immer zu zweit im Duo, muss man da gut bestimmen. Wir haben uns immer recht gut abgestimmt, dass wir gesagt haben, das sind unsere Aufgaben, die erfüllen wir. Und da denke ich, war ich schon, ja, das war oder war mit so meine Stärke, dass ich mich auf meine Aufgabe konzentriert habe. Und es war eben meistens dann auch in der Liga zu verteidigen. Habe natürlich auch mal ein Tor geschossen, so ist nicht. Ja, aber ich würde sagen, ja, gerade dritte Liga ist ja körperbetont. Ja. Da geht es erstmal darum, dagegen zu halten. Ja. Genau. Und dann in der zweiten Halbzeit, wenn das Feld ein bisschen größer wurde, kam auch die Zuckerpätzle dann.
Jetzt ein bisschen breiter waren sie. Genau. Wer war denn dann für dich dein bester Mitspieler in der Innenverteidigung? Mit dem hast du dich am besten verstanden oder auf dem
Platz? Genau. Also privat als auf dem Platz war es ganz klar Kai Gehring. Mit dem habe ich 7 Jahre bei der SG Sonnenhof Groß-Asbach zusammengespielt. Wir haben uns auf dem Platz gut verstanden. Wir haben uns auch so ein bisschen ergänzt. Also der Kai ist auch so groß wie ich, 1,92 Meter, war blond, tätowiert und vielleicht auf dem Platz der ein bisschen aggressivere Mann, auch gerne Trash-Talk mit den Gegnern geführt hat. Und ich war, glaube ich, so eher der
ruhige,
was dann geht. Also wir waren, glaube ich, ein Top-Innenverteidiger-Duo. Und daher würde ich Kai Gehring ganz klar benennen.
Mit dem hättest du gerne mal so eine Innenverteidigung gespielt, was sich nicht ergeben hat.
Gerard Piqué wahrscheinlich dann. Ja. Weil ich nach Barcelona hat es für mich leider nicht gereicht.
Das passiert viel. Ja. Frag mal Jonathan Tah. Ja, zum Beispiel. Ja. Und da jetzt als quasi in der Jugend bei den Kickers, du hast gesagt, du bist auch schon zweifacher Vater, herzlichen Glückwunsch dazu. Merkst du jetzt dadurch, dass du jetzt der Vater bist, dass du da vielleicht einen anderen Draht zu den Jungen hast, dass du vielleicht auch ein bisschen, je nachdem, mehr Verständnis für gewisse Dinge hast, weil du vielleicht sagst, hey, die sind jung, die sollen jetzt das ist jetzt nicht der Weltuntergang, wenn sie jetzt das machen und so, dass man da ein bisschen mehr Verständnis plötzlich bekommt?
Voll. Ja. Also klar, du hast einmal jetzt die Brille an, ich bin selber Vater. Ich habe natürlich auch nicht nur Gespräche, wo es um ein positives Feedback geht, sondern wir haben auch schon ernstere Gespräche mit Spielern, wenn mal was in der Schule vorgefallen sein sollte oder ja, die Leistung auf dem Platz oder außerhalb vom Platz mal vielleicht korrigiert werden soll. Da sitzt man dann eben schon da und denkt sich, okay, wenn ja, ich kenne auch selber die Situation als Spieler, ja, ich auf der anderen Seite vom Tisch saß, erstens, und jetzt natürlich aus der Brille als Vater, wenn dann eben gegenüber von mir ein Vater mit seinem Sohn sitzt und du ihm mitteilen musst, dass es für ihn bei den Stuttgarter Kickers nicht weitergeht, ja, da fühlst du natürlich mit. Aber klar, in meiner Funktion jetzt als Übergangskoordinator ist es meine Aufgabe, Entscheidungen zu treffen. Und auch wenn sie mal eben, ja, schwerer sind, beziehungsweise für die gegenüberliegende Seite schwer nachvollziehbar ist. Ja, so ist leider halt dann eben auch das Fußballgeschäft.
Das ist so, ja. Manchmal ist es hart. Genau. Ja. Begleitet ihr bestimmte Spieler denn noch oder habt ihr noch Kontakt zu den Spielern, wenn ihr sagt, hey, hier geht's für dich leider nicht weiter? Also im Sinne von, wir können dir hier und hier helfen oder Kontakte oder vielleicht auch sagen, hey, pass auf, das und das solltest du, an dem solltest du arbeiten, damit es für dich vielleicht bei einem anderen Verein weitergeht?
Ja, also wir haben auch schon Leihgeschäfte mit Spielern getätigt, wo wir gesagt haben, okay, vielleicht aktuell bei uns nicht, aber weiterhin interessant, vielleicht kann er sich woanders besser nochmal entwickeln, den Schritt nach vorne machen. Und ja, zweitens auch noch, ja, wenn Spieler eben den Verein verlassen und sich eigentlich nie was zu Schulden kommen lassen haben und ja, da probiert man natürlich auch immer irgendwo eine neue Türe aufzumachen und
wenn man irgendwo helfen kann, dass man auch im Guten auseinandergeht. Also das Szenario gibt es auch bei uns natürlich.
Mhm. Wer war denn für dich als aktiver, Max, ich springe auch so ein bisschen hin und her, aber das hat sich jetzt einfach so ergeben. Wer war denn für dich als aktiver so der prägendste Trainer, den du hattest? Weil wo du am meisten von gelernt hast oder ja, oder wie auch immer, ja.
Ja, also muss ich auch ganz klar für mich Dirk Schuster nennen. Mhm. Den hatte ich eben damals in der Saison, als wir aufgestiegen sind, mit den Stuttgarter Kickers von der Regionalliga in die dritte Liga, weil es einfach ein harter Hund war, mhm, der sehr viel von uns gefordert hat. Aber im Nachgang jetzt, ja, wir trotzdem topfit waren und immer wussten, wenn wir bei ihm dieses harte Training annehmen, sind wir als Mannschaft fit. Und das war im Endeffekt auch noch auch der Teamgeist, mhm, war extrem da. Und es war am Ende auch das Erfolgsrezept, warum wir dann, glaube ich, auch so eine super Saison gespielt haben. Daher würde ich sagen, im Positiven, ja, war schon Dirk Schuster. Also hartes Training mit Weitläufen noch damals, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wir waren in der Vorbereitung, glaube ich, 6-7 Mal im Wald und es gab Läufe, da hat man wirklich an dieses, ich habe Sterne gesehen, das hat man dann wirklich dort gespürt. Mhm. Aber ich habe natürlich auch noch andere große Namen gehabt, wie Hermann Gerland eben bei den Bayern. Ich habe unter Ewald Lien trainieren dürfen bei 60 München. Mhm. In Asbach hatten wir Uwe Rappolder, Hans-Jürgen Beusen, das sind natürlich schon alles
Größen, ja. Mhm.
Definitiv. Größen, genau. Und ich denke, von jedem habe ich ein bisschen was mitbekommen. Am Ende war es dann auch so, ich hatte als Interimstrainer Rainer Scharlinger, der mich dann auch irgendwo dafür gecatcht hat, auch diese Trainerschiene zu gehen. Mhm. Weil Rainer Scharlinger ist Verbandssportlehrer im Badischen Fußballverband. Mhm. Er hat auch zu mir gesagt, Julian, wenn es zwar bei dir vorbei ist, mein Tipp, mach einen Trainerschein. Und er bildet eben bis zur B-Lizenz Trainer aus. Mhm. Habe ich eben diesen Kontakt genutzt und bei Rainer Scharlinger dann meinen ersten Trainerschein eben gemacht. Also, ja. Und da sind noch bestimmt einige andere Trainer noch dabei, aber ich glaube so, das waren die schon mit prägendsten. Ja.
Wie würdest du dich denn persönlich als Trainer sehen? Bist du eher so der harte Hund oder mehr so der Kumpeltyp?
Die Mischung, glaube ich, muss es sein. Also, nur Kumpeltyp wird nicht funktionieren und nur der harte wird nicht funktionieren. Also, für mich ist auch ganz wichtig, auch als Spieler war das schon wichtig, dass man einfach ein ehrliches Feedback, dass man immer ehrlich weiß, woran man ist. Auch so Themen wie der Trainer hat mit mir nicht gesprochen, würde es bei mir, glaube ich, so gar nicht geben, weil ich denke, es ist immer wichtig, eine gewisse Wertschätzung in Form von Zeit auch einem Spieler zu schenken, wenn es mal nur 5 Minuten nach dem Training sind, aus dem Grund spielst du nicht oder das und das hat mir nicht gefallen, bitte guck, dass du das verbesserst. Ich glaube, ja, das sind so mit die wichtigsten Tugend, den du als Trainer haben solltest. Ja, das hört man ja auch immer wieder.
Ja, so eine Mischung zu haben. Und
Du musst die Jungs heutzutage catchen, du musst schauen, dass, wo habe ich nicht mal gelesen, glaube ich, nur der Haching hat mal Markus Schwabe gesagt über Sandro Wagner, seine Fähigkeit ist es, dass Kaderplatz 26 für ihn durchs Feuer gehen würde. Mhm. Wenn das erreichst, glaube ich, ja, dann machst du als Trainer was richtig.
Ähnlich wie man das auch von Jürgen Klopp immer wieder gehört hat aus den Mannschaften, dass er jeden einzelnen Spieler mit seiner Art einfach gecatcht hat. Und wenn man das dieses Geschenk, sage ich jetzt mal, hat als Trainer, dass man das auch ausspielen kann, ist es natürlich sehr, sehr wertvoll für den Trainer, aber auch für die Mannschaft und die Spieler. Ne? Ja.
Richtig. Und ich sage halt noch, als Trainer bist du halt natürlich immer, oder ist immer von Vorteil, wenn du als Trainer noch Übungen selber vormachen kannst. Mhm. Ich denke da jetzt gerade an Javi Alonso, der dann in Leverkusen war und dann noch die Diagonalbälle links und rechts rausgehauen hat. Da denkst du halt als Spieler, oder Zidane bei Real, da denkst du halt als Spieler, okay, der hat schon Ahnung von dem, was er
redet. Der weiß, was er
das doch selber vormachen kann. Und wenn du halt eben nicht mal vormachen kannst, dann musst du halt praktisch so gut erklären können, dass jeder es nachvollziehen kann, denkt, okay, der hat echt Ahnung von Fußball. Mhm. Und nicht halt nach Lehrbuch einfach trainieren. So, ich meine damit, heutzutage in den Büchern steht drin, die Passfolge soll 3 Minuten gehen, du guckst auf die Uhr und sagst noch 3 Sekunden, noch 2 Sekunden, noch 1 Sekunde. Das kommt bei den Jungs nicht gut an. Mhm. So.
Mehr so aktiv, interaktiv, ne, so vielleicht auch ein bisschen mit digitalen Dingen dann arbeiten, wo man die Jugend dann auch wieder abholt, ne? Ja.
Richtig.
Definitiv.
Genau.
Definitiv.
Genau.
Und wie ist das denn bei den jungen Talenten oder jungen Spielern? Die haben ja auch haben wir vorher schon gehabt, mit Social Media, sind ja omnipräsent und kriegen das so von diesen jungen Talenten wie Paul Wanner, wie Jamal Musiala, Florian Wirtz, wie sie alle heißen, diese Entwicklung ja auch mit. Und wie nehmen Sie das an? Und gibt es vielleicht auch Spieler, die dann vielleicht ein bisschen übermütig werden? So, das will ich, so genau will ich auch das haben. Deswegen, ich muss jetzt diese Saison hier spielen, nächste Saison zweite und übernächste Saison erste Liga. Und habt ihr da auch eine Art, wie ihr mit dem umgeht, wenn sowas ist?
Ja, also klar, den Jungs kann es eigentlich heutzutage auch gar nicht mehr schnell genug gehen, nach oben zu kommen. Wir haben natürlich auch unsere Philosophie, unser Konzept. Wir wollen den Spieler nicht verbrennen. Also verbrennen heißt, dass er, wenn es ein Schwellenspieler ist, also ein Spieler, der vielleicht zu zwei Mannschaften in Frage kommt, dass er zu oft oben, unten trainiert oder spielt, weil ja, das macht was mit einem Spieler immer. Ja. Ich habe natürlich jetzt auch gelernt, für die Jungs heutzutage der Faktor Zeit oder Geduld oder daran arbeiten wir noch, ist immer für die Jungs, hören sie nicht gerne, weil sie gerade, wie du angesprochen hast, richtigerweise sind die ja schon mit 17, 18 zum Teil Bundesligaspieler stehen auf dem Feld. Da ist schon ein gutes Fingerspitzengefühl haben, wie gehst du mit den Jungs um, wie zeigst du ihnen ihre Perspektive auf. Aber wir haben da natürlich auch unser Konzept, wird durch viele Einzelgespräche eben die Jungs abzuholen, immer wieder auch Zielvereinbarungsgespräche zu führen. Was sind die nächsten Steps? So handhaben wir das bei uns im Verein, dass wir einfach den Spieler immer wieder abholen und nicht einmal im Jahr nur miteinander reden, sondern
wirklich regelmäßig und auch aufeinander zugehen und sagen, hey, wie siehst du es, wie siehst du deine Entwicklung und so ein bisschen einen Dialog zu finden wahrscheinlich, ne?
Genau, weil ich sage, der erste Weg ist auch erstmal für den Spieler hier eigene Nase, selbstkritisch mit sich umzugehen, seine Leistung einschätzen zu können. Das ist, glaube ich, so mit der erste wichtige Step. Aber dann natürlich, du sagst auch immer wieder guten Feedback vielleicht von außerhalb mal zu bekommen. Wie wird er vom Verein gesehen? Wie wird er vielleicht auch vom Trainer eingeschätzt? Vom Trainer, der vielleicht eine Jugend höher ist oder vom Trainer der Profis. Und damit kann eben dann auch gearbeitet werden.
Mhm. Zum Schluss möchte ich nochmal wieder ein bisschen zu dir und zu deinen Highlights und Lowlights kommen. Ich glaube, dein Highlight, größtes Highlight war wahrscheinlich dieser Aufstieg mit den Kickers. Gab es auch sowas Ähnliches als Lowlight, also einen Moment in deiner Karriere, sei es jetzt als Aktiver oder später als Trainer, wo du denkst, oh, das hätte ich verzichten können auf diese Erfahrung?
Grundsätzlich sage ich, war für mich, hatte ich eine wirklich wunderschöne Karriere. Also ich hatte, weil viele Leute immer sagen, ja, hätte es nicht noch eine Liga höher sein können bei dir und. Ich hatte auch zu meiner Zeit in Asbach hatte ich auch nochmal ein Angebot von Eintracht Braunschweig, wo ich gesagt, nachgegangen, viele gesagt hätten, oh, warum hast du es nicht gemacht? Aber ich würde es nicht wirklich als bereuen beschreiben. Was man sagen kann, ich bin in die dritte Liga aufgestiegen. Ich habe 288 Drittligaspiele. Ich bin aber auch schon mit Groß Asbach zum Beispiel abgestiegen, auch zur dritten Liga. Das war im Corona-Jahr. Aber ich denke trotzdem, dass es mich eher geprägt hat, weil ich dann viel Erfahrung damit gemacht habe und rausgezogen habe. Klar, so einen Abstieg macht man nie gerne mit als Spieler. Ja. Ich wäre ein Großteil haben ja um Abstieg, um den Klassenerhalt gespielt mit Groß Asbach. Aber ich bereue eigentlich so in dem Sinne nicht was, wo ich sage, oh, das war, wie hast du es genannt?
Lowlight. Das Gegenteil von Highlights. So, schön Englisch.
Ja. Also im Endeffekt, ich hab tolle Vereine gehabt, bei denen ich spielen durfte. War die meiste Zeit bei meinen Vereinen auf dem Feld gestanden, durfte auch bei dem einen oder anderen Verein auch mal die Binde am Arm tragen. Von daher, ich gucke immer eigentlich auf eine doch recht positive Karriere zurück.
Wie war das denn, als du zum allerersten Mal die Binde tragen durfst und deine Mannschaft aufs Feld führen? Hat sich das besonders angefühlt?
Ja, natürlich. Es ist schon ein Gänsehaut-Moment. Wenn du auch dann vielleicht vor dem Spiel noch im Kreis die letzten Worte hast zum Team, machst du natürlich schon kurz deine Gedanken, was haue ich jetzt raus, was vielleicht nochmal alle packt, ein paar Emotionen auslöst. Aber wenn du dann im Spielertunnel stehst, dann läufst du raus, Seitenwahl und, Kamera steht da vor dir und die Schiedsrichter und so. Ist natürlich was Schönes, klar. Ein tolles Gefühl. Aber natürlich auch trägst du Verantwortung ein Stück weit. Also Binde tragen heißt ja nicht nur tragen, sondern ja, du bist dann schon auch unter der Woche für den Trainer oft Anlauf, also Gesprächspartner Nummer 1. Wenn er mal in die Mannschaft reinhören möchte, musst du auch andere Themen drumherum, offen mal mit dem Verein in Sitzungen, Eissitzungen teilnehmen und. Also es hat nicht nur schön hier Samstag 14 Uhr Binde tragen, sondern was auch unter der Woche.
Rund um die Uhr sozusagen Verantwortung.
Richtig.
Ja.
Richtig. Ja.
Was waren die bitterste, übelste Grätsche, die du mal ausgepackt hast?
Grätsche?
Grätsche, ja.
Also es war nicht wirklich eine Grätsche, sondern es war eher diese offene Sohle.
Oh, noch schlimmer.
Ja, also war aber wirklich ungewollt. Es war mit, ja, ich war Spieler in Groß Asbach, das war ein Heimspiel gegen Karl Zeitz Jena, weiß ich noch. Ich glaube, sogar Richtung Dezember, hat glaube ich sogar geschneit, es war kalt. Hoher Ball und ich dachte mir zu 100%, ich kann den ganz locker mit der Sohle hinten runterholen, den Ball. Kam halt noch ein Stürmer dazwischen und ich drehte den halt voll auf, ich weiß gar nicht mehr, Wade oder was es war.
Alter.
Ja, ja. Es war wirklich unabsichtlich, aber es sah im Fernseher auch richtig übel aus. Und dann gab es halt auch die rote Karte für mich.
Mhm.
Und ja, das ist glaube ich so in Erinnerung geblieben.
War das die einzige rote Karte in deiner Karriere?
Ich glaube, eine gelb-rote habe ich auch noch mal schon mal bekommen. Ich weiß, bin jetzt nicht aufgefallen. Als unfairer Sportler, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, natürlich, bei der Anzahl von Spielen habe ich auch bestimmt mal 2 oder 3 Karten in der Farbe Rote gesehen.
Dieselbe. Die
auch alle ungewollt.
Also alle ungewollt, ja.
Klar.
Kann nicht jeder wie Philipp Lahm was 200 bis 300 Spiele machen und kaum eine Karte sehen. Das ist, glaube ich, einzigartig in so einer Karriere. Das ist, ja, definitiv. Ja. Und gerade als Verteidiger, das passiert schneller als Stürmer oder Mittelfeldspieler, mal wenn einer auf dich zukommt, so Ribéry-mäßig, ne? Ist das eigentlich, wie ist das, wenn man so gegen Spieler wie Ribéry, können auch andere sein, also einfach Spieler, die extrem flink, extrem schnell sind und wo du genau weißt, wenn der jetzt auf dich zukommt, du kommst sowieso nicht hinterher. Also irgendwie musst du ihn aber stoppen und dann ziehst du am Trikot oder sonst was. Das machst du, der läuft einmal da vorbei. Okay, dann das zweite Mal, Junge, das dritte Mal gruppe ich dich um. Und dann rufst du ihn um und sagst, was soll denn das? Aber das nervt doch, oder nicht?
Ja, also du wirst auf jeden Fall als ein damaliger Jugendspieler, wie ich war, kommst schon an deine Grenzen und denkst erstmal, boah, auf das Level, da fehlt dir noch ein Stück. Mhm. Aber klar, Maro, also du hast für jeden Gegenspieler, egal jetzt, ob es ein Mario Gomez war, gegen den ich im Training gespielt habe, wenn der mit dem Rücken zu mir stande, war es erstmal so ein Schrank, wo du gedacht hast, okay, du hast jetzt der Ball. Aber du hast auch Lösungen dafür dann, die erarbeitet. Wenn du jetzt mal dann 2 Meter weiter weg standest, oder 2 ist jetzt ein bisschen viel, 1 Meter weiter weg standest, konntest du ja schon mal einen Ball wieder sehen. Mhm. Ein Ribéry mit dem Rücken zu dir war vielleicht jetzt ein normaler Gegenspieler, würde ich ihn benennen. Sobald er sich aber drehen konnte und mit Tempo auf dich zukam,
Schwierig.
Gehe ich jetzt runter zur Grätsche, muss ich einen Ball holen oder halt, wenn ich ihn faul, oh, der Ribéry, der ist ein paar Millionen Euro Mafia, auf dem Boden dann. Ah, ja, also du tust ja, glaube ich, das macht jeder Spieler, sich dann irgendwie Lösungen parat, also selber anzueignen, wie es vielleicht am besten ist, dann gegen die Jungs zu agieren. Aber jetzt, dass du denkst, okay, beim nächsten Mal sende ich den um, also als junger Spieler, wenn du mal bei den Profis mitbringst, denkst du da eher so nicht gerade.
Ja.
So,
naja, boah. Ehrfürchtig.
Dann, ne? Ja. Richtig. Ja. Doch, aber nochmal, also es hat mir auf jeden Fall auch weitergebracht, weil du denkst, okay, boah, ist jetzt Champions League Level, da bist du vielleicht mal später hinkommen, da fehlt aber noch ein bisschen was. Mhm. Ja, man muss halt vor dem Kopf her, darfst nie abschalten. Also das war schon nicht ohne. Das war 2000 Zuschauer beim Training an der Sebnitzstraße.
Die gucken alle zu, ne? Und
dann hast du die Nacht davor, ehrlich, mal so gefühlt wie vor, oder Aufregung wie von meiner Führerscheinprüfung. So. Boah, morgen Training, Zuschauer. Oh, Ribéry, Robben, ja.
Ja, das ist nicht ohne, da kann ich mir vorstellen. Ja, kann ich mir vorstellen.
Richtig.
Ja.
Ja, aber prägende Erlebnisse und.
Ja, das definitiv, glaube ich auch, ja. Ja. Hast du für dich noch Ziele, die du unbedingt erreichen willst als Trainer jetzt oder sonst im Beruflichen, wo du sagst, hey, das wäre nochmal was, wenn ich das nochmal erleben dürfte, nochmal einen Aufstieg oder irgendeine Art Pokal in der Hand zu halten oder so. Gibt es das bei dir?
Natürlich, also ich denke, gerade im Leistungssport, in dem wir unterwegs sind, muss man mit Zielen arbeiten, ganz klar. Und unser Ziel ist es ganz klar, als Gesamtverein auch wieder im Profifußball zu kommen. Ich fühle mich in der dritten Liga sehr wohl, weil ich da eben die meiste Zeit verbracht habe während meiner aktiven Karriere. Ich hätte natürlich auch nichts dagegen, wenn es nochmal eine Liga höher mal irgendwann sein sollte. Aber nochmal, wir sind da ganz bescheiden und demütig, dass wir auch wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Aber ganz klar, Profifußball und für mich natürlich auch. Möchte ich ja jetzt meinen Teil dazu beitragen, dass es in diese Richtung geht. Und genau, ansonsten möchte ich einfach auch gucken, dass wir weiterhin unser Ziel, was wir in der Jugend haben, dass wir Spieler für die erste Mannschaft ausbilden, dass wir das Jahr für Jahr eben erreichen und dann Ja, jetzt gucken wir, was noch alles so kommt.
Als junge Kickers erfolgreich sein, sozusagen.
Ja. Richtig, den eingeschlagenen Weg dann eben weiterzuführen.
Julian, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei Sportsfreunde dabei zu sein, hier mit mir ein bisschen zu quatschen über deine Karriere, über deinen jetzigen Beruf und so weiter. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, war mir eine große Ehre und vielen, vielen Dank dafür.
Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und auch euch alles Gute. Viele Grüße aus Stuttgart.
Dankeschön.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.